herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zwei Handwerker, ein Gespräch. Heute treffen sich Lukas und Julian zu einem Fachgespräch unter dem Motto Glas trifft Glas.
Ich bin hier mitten in Hamburg und ja, am besten stellt sich einmal direkt selber vor.
Na, schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Krüger. Ich leite mit Marcel Vater Engel das Glaszentrum Nord in Hamburg-Altena. Wir sind ein kleiner Betrieb mit aktuell 12 Mitarbeitern, gegründet vor 9 Jahren. Wir behandeln so alles, was im Bereich Flachglas kommt und passiert. Vom Spiegel zur Dusche, zur Reparatur, zum neuen Fenster und sind da relativ weit aufgestellt und machen relativ viel. Auch viel in Zusammenarbeit mit Julian. Also eigentlich siehst du mich nie auf der Baustelle. Ich bin der, mit dir den Erstkontakt hat nachher, der das einleitet, der sich darum kümmert, dass jemand bei dir vorbeifährt, das aufmisst, sich dann um die Beschaffung gegebenenfalls noch kümmert, wenn das was Besonderes wird, einen Termin mit dir macht und dann nachher bei der Rechnungslegung siehst du das letzte Mal meinen Namen eigentlich. Also im Idealfall siehst du mich nie persönlich auf einer Baustelle, sondern nur im Hintergrund. Und wenn ich einen guten Job gemacht habe, dann kriegst du gar nicht mit, dass es mich eigentlich gibt. Was auch gut so ist. Ist gar nicht schlecht. Gar nicht in erster Front mitzukämpfen, weil man so viel Einblick hat in viele Bereiche und in viele Gebiete. Ist manchmal schwierig, weil man eben nie sieht, was man so wirklich verkauft. Also war für mich mal ganz interessant. Ich war irgendwann mal in der Innenstadt bei einem Brillenladen, wo wir eine Schiebetüranlage eingebaut haben. Und die haben wir Pulver beschichten lassen in 11.023. Das ist ein tierisch helles Gelb. Und dann sind wir reingelaufen, haben die Anlage nicht ausgepackt und haben sie vor Ort beim Kunden das erste Mal ausgepackt. Gucken auf diese Anlage und der Maler guckt uns an und sagt, nee, das ist schon richtig so mit der Farbe. Und kriegen alle einen Herzinfarkt, weil so ein echt leuchtendes Gelb da war. Und das war mal schön zu sehen, wie denn alles so zusammenkommt, wie denn die Beschaffung zur Pulverbeschichtung und dann nachher bei der Montage, dass alles so ineinander greift und auch passt von den Farbübergängen.
Eine ganz kurze Zwischenfrage für diejenigen, die nicht genau wissen, was Pulverbeschichtet heißt. Pulverbeschichtet heißt?
Pulverbeschichten ist, wenn die Oberfläche mit einem Art Lack behandelt wird, der sich aber einbrennt. Also man beschichtet das erst durch Elektronen sammelt sich das Pulver oben auf der Schicht drauf, das wird dann eingebrannt. Funktioniert super mit EV1-Teilen, also mit matt beschichteten Aluminiumbauteilen. Das Pulverbeschichten ist eine super Variante, um sie kostengünstig und langlebig zu beschichten, weil du sie auch außen einsetzen kannst. Du könntest theoretisch auch Glaspulver beschichten sogar, wenn du willst, aber macht keiner mehr, glaube ich.
Die Erklärung war auf jeden Fall deutlich besser als das, was ich hätte geben können. Ich hätte es einfach umschrieben als, wenn du es nicht lackieren kannst, dann kannst du es Pulver beschichten und es ist deutlich langlebiger.
Ja, das ist meistens so. Meistens probiert man erst zu lackieren, scheitert dann kläglich, weil irgendjemand sagt, lackieren geht nicht, weil alle denken erstmal an lackieren, dann endet es meistens tatsächlich beim Pulverbeschichten. Das ist ganz spannend gewesen. Oft so. Es war am Anfang so, als es mit dem Schwarz noch nicht war. Momentan baut man ja viel in Schwarz. Damals war viel Chrom oder EV1, da hat man noch viele Sachen so beschichten lassen. Und da hat man dann probiert, Aluminiumleisten zu lackieren. Und weil der Lack aber die Bewegung vom Aluminium nicht so gut mitmacht, fängt das an zu reißen früher oder später. Und da kommt eigentlich dieses Pulvern so das erste Mal auf. So, zumindest in meiner beruflichen Laufbahn. Das erste Mal U-Profile pulvern lassen, damit die schwarz werden und langfristig schwarz bleiben, auch ohne Reklamation drauf zu kriegen. Es gibt eben viele Geschichten. Handwerken ist ja im Endeffekt sich irren.
Ja, das stimmt.
Also du bist eigentlich immer versucht, die richtige Lösung zu finden, eine theoretisch richtige Lösung, und crasht dann mit deiner Theorie auf die Realität. Das geht auch in 90% der Fälle sehr, sehr gut. Also das, was du dir in deinem kleinen Köpfchen ausgemalt hast, funktioniert. Die letzten 10% ist eigentlich das, was so den guten Handwerker ausmacht. Dieses Justieren von dem Ganzen, zu gucken, wie kriegst du es hin, nicht gebastelt, also wie kriegst du es vernünftig, langlebig, professionell hin, dass du es selbst bei dir sehen wollen würdest. Und das macht ja viel aus, was wir machen im Handwerk. Also im Endeffekt, also wir kriegen jeden Tag eine kleine Wundertüte. Ja. Niemand bohrt in so eine Wand rein, wenn du irgendwas aufmisst oder ein Fenster aufmisst oder ein ISO aufmisst. Da macht kein Mensch den Rahmen auf, weil es ist ein Branch, sind die ist asozial teuer. Aber ansonsten macht ja keiner so einen Rahmen auf oder bohrt in die Wand rein. Also fährst du im Endeffekt mit Material zu einem Kunden und hoffst, dass es Stein ist, was du bohrst, wenn du da jetzt Halt reinkriegen musst. Und spannend wird es aber, wenn du dann reinbohrst und feststellst, da ist gar kein Stein. Was leider denn doch passiert, weil die Wand hört sich an, als ob das richtig solide Beton ist und nachher ist da ein Hohlraum hinter. Und du fängst dann an, dir zu überlegen, wie kriegst du jetzt Halt rein? Und sei es, dass du mit Ankerdübeln arbeitest oder dergleichen, die du ja dann aber wieder abdichten musst im Mauerwerk. Und das macht es, glaube ich, aus. Dieses Adjustieren zu den verschiedenen Situationen, das macht, glaube ich, Handwerk auch interessant, weil es nicht immer unbedingt, zumindest unser Metier, dasselbe ist. Weil du eben immer was anderes hast. Deine Baustelle ändert sich ja in sich. Du fährst, also der nächste Kunde ist nicht wieder ein vorheriger Kunde und der danach auch nicht. Außer du machst jetzt einen Block mit 30 Wohnungen. Dann werden die alle irgendwie gleich sein. Ansonsten hast du bei jedem Kunden eine neue Herausforderung, weil immer irgendwas nicht so ist, wie es die Theorie hätte. In der Theorie sind alle meine Scheiben viereckig. Also 90% meiner Scheiben sind viereckig. Und dann machst du einen Wegschnitt bei 5%, wo du sagst, es geht nicht anders, das sind jetzt 2%, also 2 Zentimeter. Aber kein Mensch fängt an, einen Schrägschnitt zu machen für 3 Millimeter Unterschied. Das ist sowas und das ist im Endeffekt das, was nachher die Leute, die Jungs ausgleichen müssen auf der Baustelle. Und das macht die aus, das macht einen guten Job aus, dass die ineinander greifen und dass man sich gegenseitig Spielräume einläuft. Also man hat ja immer ein Spiel ein bisschen. Und wir müssen alle im Endeffekt gut zusammen funktionieren, damit das Endergebnis funktioniert.
Das ist eine starke Definition von Handwerk. Da waren 1, 2, 3 Sätze drin, die ich so nie ausgesprochen habe. Aber als du es eben gerade gesagt hast, habe ich gesagt, so, ja genau, das ist es. Also Klassiker mit der Mauer und dem Reinbohren. Man bohrt halt beim Aufmaß nicht rein, man weiß es nicht. Es ist halt eine Wundertüte.
Das war ganz lustig. Wir haben zum Beispiel, da erinnere ich mich noch, ich habe meinen ersten Facettspiegel mit Sonderform. Also Facette ist, wenn man einen Spiegel anguckt, das ein bisschen schräg läuft vorne. Wenn das sich bricht, sieht man auch bei alten Spiegeln. Da habe ich meinen ersten Modellfacettspiegel bestellt, ohne mir da viele Gedanken drüber zu machen, weil ich dachte, naja, eine Facette ist eine Facette. Und dann habe ich eine AB bekommen, beziehungsweise eine Rechnung, und habe ich gelernt, dass eine Facette eben doch keine Facette ist. Also es wird einem nie wieder passieren.
Was ist denn der Unterschied? Also Modellfacette heißt?
Ich glaube, da bist du tatsächlich fitter. Ich glaube, die normale Facette läuft durch den Automaten. Da stellst du die Scheibe nur rein und am Ende kommt sie fertig raus. Und ich würde jetzt behaupten, weil die Modellfacette einfach mal das Dreifache kostet, dass die echt noch von Hand gemacht wird. Und wenn du das weißt, dann ist das auch in Ordnung. Wenn du dann aber das erste Mal deine Modellfacette dem Kunden verkaufst, die aber natürlich nicht berechnet hast, weil du denkst, das ist eine stinknormale Facette, und dann so die Rechnung kriegst und feststellst, ja gut, da bleibt dann jetzt wohl nichts mehr dran über. Das ist dann so ein spannender Lerneffekt. Auf der anderen Seite, wenn man es denn weiß, dann geht man eben auch so mit da, also so damit um und gibt das auch weiter. Gerade heute was bestellt und auch mit einem Kollegen gesprochen, dem gesagt, Achtung, Modellfacette, weil man den Fehler eben nicht nochmal macht. Ich glaube, das macht es so interessant, dass du viel wächst eben in dem Beruf und viel durch deine eigenen Fehler auch wächst einfach. So bestellst du Dinge, die völlig absurd und völlig hirnrissig sind in der Menge oder in der Ausführung, um nachher festzustellen, dass wir alles gar nicht nötig gewesen. Auf der anderen Seite vergisst du denn Dinge zu berechnen mal. Das gehört aber dazu, das ist, glaube ich, das Leben, das macht es auch interessant. Würde das alles so durchlaufen und du hättest nur kleine viereckige Scheiben ohne Kantenbearbeitung, also ganz einfach, ohne jegliche Herausforderung, wäre das, glaube ich, nicht so erfüllen, weil du im Endeffekt am Fließband Aufträge erfassen würdest. Und eigentlich nie so die Herausforderung hättest, dich mit neuen Themen, mit neuen Aufgaben, mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und man lernt da auch immer was dazu. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade was über Griffmulden gelernt, die ins Glas gefräst
werden. Bin ich mal gespannt, erzähl.
Ich habe gerade das bei euch angehört. Also eine Griffmulde ist damals, bei alten Schiebetüren sieht man das viel, da wird ins Glas reingefräst. Da wird diese kleine Mulde, wo man den anfassen kann und die aufziehen kann.
Anstelle eines Metallgriffs.
Genau. Und da habe ich gerade gelernt, dass eben noch mit diesen alten Schleifmaschinen, wo so ein riesiger Kreis, also ein riesiger Teller rotiert, reingeschliffen. Und basierend auch auf der Glasstärke ergibt sich die Höhe und Größe dieser theoretisch möglichen Mulde, die du da reinschneiden oder machen kannst.
Und anhand der Maschine, mit welcher Maschine du arbeitest.
Ja, das ist eben was. Das ist zum Beispiel sowas, was ich dann bei euch anfrage und bei euch bestelle nachher. Es ist aber eben interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich eben noch nie eine Griffmulde verkauft habe. Ich hätte jetzt keine Ahnung, woran ich denken muss, wenn ich eine Griffmulde verkaufen muss. Was es aber eben wieder ausmacht, weil du dich mit neuen Themenbereichen aber mal auseinandersetzen musst. Und eben auch ganz viel am Rande mitlernst über Dinge.
Und dass es ja eigentlich keine Grenzen gibt. Also man lernt und lernt über sein Handwerk. Aber du hast ja Also es geht ja immer weiter in die Tiefe rein. Es ist ja nicht so, als würde es halt irgendwann aufhören. Du wirst halt, es gibt halt einfach dafür so viel zu lernen.
Was war das Letzte, was du gelernt hast?
Das Letzte, was ich gelernt habe? Mhm. Ich muss das gerade überlegen. Das letzte Mal, dass ich so richtig durch einen Fehler gelernt habe, ist tatsächlich ein bisschen länger her. Das, was am schmerzhaftesten war, wo ich gelernt habe, dass man auf jeden Fall untereinander gut kommunizieren sollte, ist, das ist aber ein reines Büroding, dass mein Vater mir einen Zettel hingelegt hat und gesagt hat, bearbeite das, leg den Zettel ab. Und für mich hieß das auch ganz klar, bestell die Scheiben. So, er hat mir den Zettel hingelegt und hat gesagt, kümmere dich drum. Mhm. Dann habe ich natürlich auch die Scheiben bestellt. 2 Wochen später ruft mich mein Vater halt total entgeistert an, als ich einen Tag Urlaub hatte und mitten im Garten war und meint so, hier ist die doppelte Anzahl an Scheiben gekommen. Und das ist halt okay, wenn du halt eine Scheibe bestellst oder zwei, aber in dem Fall war es halt ein Großauftrag mit 100 Scheiben.
Ach krass.
Ja, das war quasi ein ganzer Bock für die Tonne, also für den Container, für den Entsorgungscontainer. Deswegen kommunizieren. Mhm. Ja, das ist so.
Es gehört aber dazu, ich glaube, Fehler gehören allgemein dazu, weil du eben in der Selbstständigkeit bist, läufst natürlich manchmal viel, viel übler in Fehler rein. Lernst aber daran, dass du dich eben viel mehr konzentrieren musst. Ich habe auch schon einen ganzen Bock bestellt, nicht in 6, sondern in 8 mm Stärke. Ist auch so, wie er ist, direkt in die Tonne geflogen, auf 30, 35 Scheiben. Ging noch, aber war auch schon schmerzhaft.
Oder wenn du halt merkst, dass, also wenn du absichtlich die richtige Dicke bestellt hast, wie geplant, aber dein Monteur nachher bei der Bearbeitung des Auftrages vor Ort beim Kunden sagt, du, das in 6, wie du das geplant hast, das geht gar nicht, das ist viel zu dünn, du hast es halt einfach falsch geplant. Das ist auch ärgerlich.
Ja, wobei ich finde, das ist immer schwierig. Also gerade bei der Anzahl der Dübel oder der Glasstärke ist es viel Gefühlssache. Es gibt da nicht irgendwie diese Norm, wo du sagst, ja, also wenn die Scheibe über 2 Meter, dann muss das eine 10er sein. Nee, das gibt es ja irgendwie nicht so. Also es ist viel so ein bisschen in sich gehen und logisch überlegen, wie bei vielen Dingen, was Sinn macht. Bei Dübel ist man meistens weit drüber. Also so viele Dübel, die man für irgendwas in die Wand reinknallt, da könnte man wahrscheinlich gegenspringen, das rausreißt. Bei der Glasstärke ist es meistens, wo man den unterdimensioniert. Ja. Wenn man zum Beispiel ein Möbel baut aus Glas, dann sollst du theoretisch basierend auf der Kantenlänge die Glasstärke wählen. Bedeutet, wenn du eine 100 cm Länge hast, dann solltest du auch mindestens eine 10 mm Scheibe nehmen, damit du genug Auflagefläche hast und deine Klebefuge sich gut ausbildet. Das macht kein Mensch.
Schau, und da lerne ich jetzt auch was. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, es gibt tatsächlich Bücher und die sagen, es basiert auf der Kantenlänge. Also wenn du jetzt echt bis 120 cm würdest, theoretisch eine 10 mm Scheibe nehmen.
Um ein Glasmöbel zu verkleben.
Um ein Glasmöbel zu verkleben, damit du genug Fläche hast.
Okay.
Als Auflage, weil du hast also bei einer 10 mm hättest du einen Kanten, einen Saum rechts und links, das heißt, bleiben noch 8 mm über. Und wenn du das jetzt runter skalierst auf eine 6 mm, die eigentlich viel verbaut wird, also wenn du das nächste Mal in ein Restaurant gehst, wirst du meistens eine 6 mm sehen. Und die hat eigentlich kleben da nur 4 mm Glas.
Saum heißt in dem Falle, dass man nicht die ganze Glaskante verklebt, sondern dadurch, dass man die Scheibe ja schleift, damit sich keiner verletzt und sie gut aussieht, geht links und rechts so ein Hauch weg. Das ist halt der Saum.
Das ist dieser Millimeter, der flöten geht. Und das ist eben nachher, wenn du eine 6er hast, dann geht ein Drittel der Klebefläche flöten durch diesen Saum.
Richtig.
Also fehlt nachher in der Verklebung. Und das merkst du denn schon irgendwo, ne? Nicht gleich am Anfang, aber ist schon sowas. Das sind eben so Sachen, die nachher so ein bisschen, also es ist aber auch Erfahrungswerte viel. Wenn du viele Vitrinen klebst, dann lernst du das eben auch, dass du schon darauf achten musst, wenn du ein geiles Endergebnis haben willst, dass du dich einfach an diese Standard halten musst, weil das sonst im Nachgang, es dauert eben, es ist nicht gleich, es ist gar nicht der erste Tag, der zweite, dritte Tag, wenn das langsam anfängt.
Aber im Zweifelsfall unterdimensioniert man wahrscheinlich die Dicke der Glasmöbel auch, weil man sehr optimistisch rangeht bei der Planung. Ja. Und klar, eine dünnere Scheibe kostet halt weniger. Und dann denkt man sich so, passt schon.
Und wiegt auch weniger.
Wiegt auch weniger, genau. Aber das heißt ja im Prinzip, dass Fehler eigentlich gar nicht schlecht sind, wenn man daraus lernt.
Das ist auch nicht schlimm, meine. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel was verklebt hat mit dünnen Glasstärken, dann heißt das nicht, dass es gleich eine schlechte Arbeit ist. Das heißt nur, also, dass da noch Potenzial ist. Es muss ja im Endeffekt, das bist du ja jeden Tag, wenn du arbeitest, probierst du eine möglichst gute Preis-Leistung für den Endkunden rauszukriegen. Also probierst ein Produkt zu verkaufen, von dem du überzeugt bist, was aber nicht überdimensioniert ist. Also nehmen wir mal eine Dusche. Wenn du eine Dusche verkaufst, dann kannst du einen Beschlag nehmen für 5 Euro oder für 10 Euro.
Dusche heißt in dem Falle das Glas dazu.
Das Glas hat aber auch den Winkel, mit dem das befestigt ist. Und den Winkel kriegst du, sagen wir mal nicht 10, für 10, sagen wir mal für 20 Euro.
Ja.
Und das ist ja aber schon ein Unterschied, ob du einen Winkel für 20 Euro oder für 40 Euro nimmst. Du kriegst aber auch einen Winkel für 120 Euro, handgeklöppelt aus Süddeutschland mit, keine Ahnung, 2 Wochen Lieferzeit, sonderbeschichtet aus Edelstahl, geht auch. Aber das heißt nicht, dass das der bessere Winkel ist. Und so probierst du ja im Endeffekt für den Kunden und für das Objekt das richtige Produkt möglichst zu planen.
Zum fairen Preis.
Zum fairen Preis, genau, damit du weiterhin am Markt bleiben kannst. Und das macht es aber aus. Das macht es auch so schwer. Du kriegst ganz oft so Anfragen im Handwerk, wo denn Leute Preise vergleichen. Das ist oft aber irgendwie völliger Schwachsinn, weil du es eigentlich immer mit dem machen solltest, wo du das bessere Gefühl hast. Weil das heißt nicht, dass wenn du was teurer kaufst, dass es das bessere Produkt ist. Das heißt auch nicht, dass es teurer die bessere Leistung ist. Das ist sehr relativ und du wirst, wenn du eine teure Leistung unglücklich einkaufst, nie mit dem Produkt zufrieden sein. Also du wirst eine viel höhere Reklamationsquote haben bei einem Produkt, wo ein Kunde unzufrieden ist, weil er denkt, es ist zu teuer in sich, aber denkt sich, ich möchte das jetzt aber haben, um mir das selbst irgendwie zu beweisen. Das ist so ein großes Krupsum. Dann hast du auf der anderen Seite, spaltet sich der Markt auf und entweder ich zahle alles, das ist egal wie teuer es ist, oder das heißt, es ist ganz günstig und du musst dann irgendwie die eierlegende Wollmilchsau entwerfen. Das ist schwierig, weil du im Endeffekt nachher ja ein gutes Mittelmaß erreichen willst. Also du willst was Vernünftiges bauen und alle sagen dir, ja, lass dir Zeit, Hauptsache die Qualität ist gut. Aber nachher heißt es ja, morgen Lieferung und du denkst dir, wie, ich dachte, ich habe Zeit und soll das vernünftig machen. Ja, aber morgen vernünftig machen. Das ist dieses Schwierige, glaube ich, was im Handwerk sich durchzieht. Und ich denke, da werden wir einen großen Spalt haben in den nächsten Jahren. Dass es nur in diese beiden Richtungen geht. Dass wir Menschen haben, die sagen, das ist mir egal, wie teuer. Und dass wir Leute haben, die sagen, wir werden ganz viel sparen. Dass aber die Zufriedenheit insgesamt sehr, sehr doll leiden wird. Weil auch weniger Fachpersonal zukommt. Wenn man sich das heute eben anguckt. Es ist schwierig. Weil alle wollen sehr, sehr individuell konfiguriertes Material haben, was direkt auf deine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist, mit dem Sondertürgriff, mit dem Sonderbeschlag, und genauso wie du es haben willst, was ja auch gut ist, was aber natürlich vom Aufwand her heutzutage einfach auch viel, viel, viel ausmacht. Und es kommt einfach wenig Nachwuchs, der das leisten kann, was heutzutage gefordert wird.
Das stimmt. Oft kommt ja auch noch hinzu, dass man hat ja das Gefühl, Glas ist Glas und Holz ist Holz, aber oft muss man auch einfach dem Kunden nochmal erklären, was überhaupt der Aufwand bedeutet. Das bedeutet, der Aufwand ist manchmal gar nicht so ersichtlich. Bildet ihr aus?
Wir bilden aus. Wir haben aktuell einen Azubi, der lernt dieses Jahr aus und hätten jetzt ab nächsten Jahr gerne 2 Azubis. Haben aktuell einen, der kommt wahrscheinlich und gucken mal, wie es da weitergeht in der Front. Das ist aber, weil wir eben auch viel Veredelung in-house machen. Das ganz schön ist so als Wechsel. Also für andere Firmen machen wir sozusagen das Feintuning bei gewissen Sachen und haben darüber eine relativ hohe Ausleistung.
Genau, ich wollte gerade fragen, was Veredelung heißt, aber das war eine gute Definition.
Ja, wir lackieren eben Glas und das machen wir eben viel. Also wir fangen oft da an, wo alle anderen die Hände heben, denn so in dem Bereich, weil es einfach produktionstechnisch keine Chance, da gibt es einfach Leute, die können es viel besser. Zum Beispiel ihr habt einen super Zuschnitt. Ihr seid exakt, ist tipptopp. Macht gar keinen Sinn, da reinzugehen.
Danke für das Kompliment.
Ist einfach so. Ist echt top, was ihr da liefert. Und wir haben eben gesagt, wir gehen in eine andere Schiene und wir konzentrieren uns eher auf solche Sachen. Auf Nachbauten von alten Mustern oder dergleichen oder auf Sonderlackierung und dergleichen. So muss jeder so seine eigene Nische finden. Das ist aber eben interessant für einen Azubi, weil du es splitten kannst. Also du kannst dann sagen, ich tausche meinen Azubi immer durch, ich lasse den laufen für 2 Monate in der Werkstatt, wo der wirklich viel lernt über die BA und Verarbeitung vom Glas in der Werkstatt und dann aber auch im Außenbereich zu gucken, wo dessen Stärken sind und Schwächen sind.
Sucht ihr aktiv nach Azubis? Also bemüht ihr euch oder klappt das bisher immer so?
Aktuell suchen wir nicht, aber ich glaube, das werden die nächsten Werbemärkte. Aktuell hat man noch viel geworben auf Kunden. Ich glaube, das wird sich viel wandeln und man wird viel auf Azubi-Werbung gehen und auf Werbetouren gehen. Ich weiß gar nicht, was macht ihr? Wie viele Azubis habt ihr? Wo wollt ihr hin?
Es hieß mal bei uns, wir nehmen 2 Azubis pro Lehrjahr. Das bedeutet, wir hätten quasi 6 Lehrlinge, könnten wir beschäftigen. Wir haben momentan 2. Aber mit denen sind wir auch tatsächlich recht zufrieden.
Heute war interessant. Heute hatte ich mit einem alten, also einem Lehrer gesprochen, der in Pension ist. Und der hat angefragt, ob der nicht hier reingucken könnte. Ob der sozusagen Praktikum machen könnte in der Glaserei, um ins Handwerk mal tiefer einzublicken. Und er würde auch gerne mal mitfahren, so auf ein Aufmaß und auf eine Montage und mit anfassen. Hat er dann auch gesagt, ja, klar kann ich nicht so viel tragen, aber es wäre für mich einfach interessant, so gewisse Abläufe mal zu sehen und einfach mal reinzugucken in so ein anderes Berufsbild.
Das war ein Berufsschullehrer?
Oder? Nee, das war ein Lehrer für Lehrer tatsächlich.
Ach schon.
Das war schon relativ hoch angesiedelt. So. Und das ist aber super nett, fand ich auch eine super Idee, fand ich ganz toll. Jetzt gucken wir mal, wie wir den jetzt mal einstricken können, dass er mal Erfahrung machen kann im Handwerk und einfach mal neue Sachen kennenlernt. Ist aber interessant, ne? Ist eigentlich super hoch gebildet ja auch. Vom Level her ist eigentlich, was man sagen würde, würde man jetzt nicht direkt Handwerk mit assoziieren, ne? So dass jemand sagt, ich möchte auch mit anfassen.
Aber eine tolle Idee. Ich meine, du bekommst da selten was davon mit, wie etwas entworfen und geplant und gebaut wird. Und wenn jemand dazu Lust hat, da mal reinzuschauen, finde ich stark.
Ja, ist ja dieser Prozess, ne? Dieses vor Ort die Lösung, die richtige Lösung finden. Das ist, glaube ich, das Interessante. Und das ist auch für den, macht handwerklich eigentlich. Ja, der war auch ganz offen, hat gesagt, ich mache handwerklich eigentlich gar nichts. Aber ich finde es einfach super, da mal reinzugucken und einfach mal was Neues zu sehen.
Ich finde es aber auch mega cool, dass ihr so locker seid und sagt, ja, kein Ding. Also andere hätten vielleicht das als Spinnerei abgetan. Von daher ist das ja cool. Das
seid ihr doch auch. Also wenn ich jetzt morgen bei euch anfragen würde, naja, es ist doch aber eigentlich, wir leben eben alle nur einmal und es ist doch schön, dass jemand über seinen Tellerrand hinaus gucken will. Würdest du zum Beispiel, wenn jemand bei dir abends noch, keine Ahnung, einen Spiegel für Mutti machen würde, würdest du Nein sagen? Wahrscheinlich nicht, weil du sagen würdest, ey, der möchte sich selbst in seiner Freizeit fortbilden und sich mit dem Zustand auseinandersetzen als Azubi. Und du würdest eigentlich so, was man sagt, ist doch erstrebenswert. Das ist auch was, was der Generation jetzt abgeht. Also es ist damals, wenn du mit einem alten Hasen sprichst, das ist ja viel so, ja, und damals, da saßen wir dann noch abends, nach Feierabend, da haben wir nochmal was zugeschnitten und nochmal was gebaut. Letztens hat mir einer erzählt, dass er ganz stolz erzählt, dass er eine Box gebaut hat aus Glas als UV-Kleber und die sind 5-mal kaputt gegangen und dann hat er hier und da und dies und das und am Ende hat seine Box funktioniert und da haben alle gesagt, ah, schaffst du eh nicht. Und das war für den so ein Aha-Erlebnis und so ein ganz beeindruckendes Erlebnis in seinem Leben, wo alle gesagt haben, schaffst du eh nicht. Der sich im Endeffekt tief damit auseinandergesetzt hat und am Ende hat seine Box eben funktioniert, seine gläserne Box. Und ich finde, das fehlt viel. Also es ist auch in Ordnung, dass Leute pünktlich gehen, aber ich glaube, dieses selbst über den Tellerrand gucken, das geht dabei so ein bisschen unter.
Ich glaube, das geht aber auch bei den Generationen unter, wenn ich halt zum Beispiel sehe, was unsere Altgesellen können, die halt jetzt alle so langsam in den Ruhestand gehen und was so die Generation danach ist, die halt immer noch handwerklich ganz ehrlich gesagt, viel mehr drauf hat, als ich wahrscheinlich je drauf haben werde, von der Begabung, vom Verständnis, was halt Handwerk bedeutet. Und wenn du dann halt so die Generation nach uns schaust, und das ist jetzt kein Gemecker, aber man beschäftigt sich, glaube ich, in seinem Leben immer weniger halt mit Handwerk. Also früher wurde einfach nach Mofas geschraubt oder der eine ältere Geselle, der jetzt auch fast in Rente geht, der war halt in seiner Jugend, ist also mit seinem Vater mitgelaufen, weil sein Vater war halt Haustechniker beim großen Hotel. Er ist halt einfach mitgegangen und hat einfach so von der Pike auf alles gelernt. Also der kann halt auch alles. Den kannst du halt auch in einen Kran setzen. Dann kann er einen Kran bedienen. Der kann halt einen Bagger bedienen. Aber eigentlich arbeitet er als Glaser, gelernt ist er Kfz-Mechaniker vor 30 Jahren. So, das ist so eine Universalbegabung, die vielleicht, wieso auch immer, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so stark da ist bei den Menschen.
Ich glaube nicht, dass die verloren geht. Ich glaube, es ist heutzutage ist einfach viel eingedrückt. Also wenn du jetzt zum Beispiel heute ein großes Projekt abschließt, dann schreibst du eine Revisionsunterlage. Und jeder, der mal eine Revisionsunterlage geschrieben hat, der ist sich darüber klar, dass das 80 Seiten sind.
Was ist eine Revisionsunterlage?
Das ist, wenn du nachher fertig bist, also mit so einem großen Objekt, dann vergibst du an, welche Schraube du verwendet hast, welchen Dübel du verwendet hast, wie die Scheiben alle einzeln aussehen, welches Glas du verwendet hast, nach welcher DIN die hergestellt wurden. Das steht alles in so einer Revision drin. Und es geht eigentlich darum, dass wenn jetzt eine Scheibe kaputt geht, dann kann der Techniker vor Ort in seinen Revisionsunterlagen blättern und sagen, ah, Zimmer 35,7, das ist die Scheibe, das ist der Beschlag, mit dem Dübel ist die drinne und die brauche ich neu. Das heißt, es kriegt er von jedem Gewerk. Das heißt, es kriegt er vom Trockenbauer, vom Maler, wo dann die Farbe drin steht, vom Glaser, wo das Glas drin steht. Und so hat er riesige Kataloge voll nur mit Listen und was, wie, wo verbaut wurde. Da guckt kein Mensch jemals wieder rein. Aber das ist so eine Norm. Also du fängst an, alle Baustoffe, die du auf dieser Baustelle verwendet hast, aufzuschlüsseln. Das heißt, du überlegst dir vorher schon viel, was du verwendest. Und ich glaube, das war damals anders. Damals wurde auf diese Baustelle gefahren, dann wurde das da irgendwie reingebaut. Auch fachlich richtig. Ich möchte gar nicht sagen, dass es fachlich falsch war. Aber da hat sich eben kein Mensch Gedanken darüber gemacht, über nachhaltiges Bauen mit Energienorm. Und hast du nicht gesehen, wo du dann plötzlich die Hälfte der Baumittel nicht mehr nehmen darfst, weil die nicht nachhaltig hergestellt wurden?
Aber ich merke auf jeden Fall, Revisionsunterlagen, du machst definitiv mehr Ausschreibungen, größere Bauvorhaben scheinbar als ich.
Katastrophe.
Ich hasse große Ausschreibungen.
Absolute Katastrophe. Das ist unglaublich. Also das Schlimmste, also das ist, Glas ist im Endeffekt sehr einfach in der Revision, weil du hast Glas, dann hast du einen Dübel, eine Schraube, einen Beschlag. So grob zusammengefasst, ja. Also die wesentlichen Teile. Und es wird aber eben, Revisionunterlagen musst du zum Teil drei Ordner abgeben. Also drei richtig 70 mm breite Ordner in der Farbe grün. Dann ist in diese Ordner ein Inhaltsverzeichnis zu legen. Das ist dann zu teilen mit roten Einlegeblättern. Dann ist in diese roten Einlegeblätter grüne Trenner einzulegen. Und so baut sich so eine Revisionsunterlage auch für, keine Ahnung, im Glas 80 Seiten oder 50 Seiten. Aber es guckt sich eben kein Mensch jemals wieder an. Es wird sich niemals jemand angucken, welchen Dübel ich bin. Wand geschraubt habe. Das passiert nicht. Das ist zwar schön, dass man es macht, aber oftmals kriegt man eben die Meldung zurück, gerade im Glas, wo es dann eben echt wenig Material gibt, weil sich das so zusammen reduziert auf diese paar Stoffe. Das ist aber ganz schön wenig, was sie da abgegeben haben als Revision. Das ist so ein typisches Ding, wenn du mal eine Revision abgibst. Ja, ja. War ganz fair. Letztens kam eine Ausschreibung rein, da wurde die Revisionsunterlage, weil die meistens tatsächlich so 4 Stunden einnimmt, wurde eigentlich betitelt als Position. Also man konnte es angeben, wie teuer die Revisionsunterlage wird. Fand ich auch mal interessant, fand ich aber auch mal fair, weil eigentlich macht sich eben kein Mensch Gedanken dazu. Aber es ist nachher dieses Zusammentragen von allen Stoffen ist schon eine Herausforderung an sich.
Bei Ausschreibung finde ich, es war das Ding ein riesiger Aufwand schon alleine für die Angebotserstellung. Also extrem über teilweise ja Tage, bis du überhaupt das verstanden hast, bis du es gelesen hast, bis du bearbeitet hast, bis du dir den Kopf machst. Und am Ende ist die Marge meistens, weil ja die Gefahr, dass du dich verkalkulierst, eher gering, weil du auch dieses Gefühl hast, du willst jetzt unbedingt einen Auftrag haben, weil der ja so groß ist. Aber ich habe halt immer so ein bisschen, fairerweise, ich habe wirklich immer ein bisschen Schiss vor großen Ausschreibungen.
Ja, es ist manchmal, also du kannst dich auch mit einer Ausschreibung gut platt machen. Ja.
Macht ihr viele?
Ja, probieren wir es. Manchmal ist es schwierig, weil das, also Ausschreibungen sind manchmal sehr, sehr werkübergreifend. Also dann musst du nicht nur das eine, sondern musst auch den Trockenbau und die Brandschutzelemente und dies und das und jenes und bewegst dich dann so in Bereichen, womit du in deinem ganzen Leben noch nie Kontakt hattest. Dann kommt das nachher eh alles nicht zur Ausführung, weil kein Mensch Brandschutzelemente in deinen Spiegel setzt. Dann ist das gut gelaufen, so, aber theoretisch hast du dich eben mal mit einem Brandschutzelement auseinandergesetzt, ne, mit den verschiedenen Klassen, die es da gibt. Aber es ist schon, ja, Ausschreibungen sind schon, ja, doch, kommt vor, machen wir. So ein paar auf jeden Fall. Klar.
Lukas, ich bin begeistert.
Was man vielleicht noch zu Abschluss sagen sollte, das ist eben im Handwerk, wird es mit den Händen gemacht. Und es ist eben nicht alles 100%. Es ist kein MacBook, was aus einem Alublock gefräst wird, sondern es sind Menschen, die sowas bauen am Ende. Genauso sollte man auch so eine Arbeit manchmal bewerten. Und das, finde ich, geht uns heutzutage ganz oft ab. Also wir sind nachher so vom Level her, wo erwarten wir die absolute Perfektion. Und wenn ich meinen Namen schreibe, dann schreibe ich den 5-mal anders. Hm. Also meine Unterschrift wird nie dieselbe sein. So ist jede Silikonnaht, die du setzt, eine neue Silikonnaht und immer ein bisschen anders, basierend auf allen Sachen.
Ach, das ist ein ganz geiler Vergleich, Unterschrift und Silikonnaht, aber das macht halt Sinn. Zum Abschluss, irgendwas an Aufträgen in naher Zukunft, auf die ihr euch freut oder irgendwas, was du irgendwann nochmal anpacken willst, hier intern, was irgendwie noch nie all die Monate, Jahre bisher gemacht worden ist, aber was irgendwie noch so ein bisschen auf der Merkliste ist.
Wir probieren jetzt gerade unseren Online-Shop weiter auszubauen.
Das ist cool.
Ja, das ist immer was ganz anderes, in eine ganz andere Richtung.
Ihr habt schon rudimentär einen?
Ja, wir haben schon seit 5 Jahren einen Online-Shop, in dem du Glas online bestellen kannst. Und den erweitern wir jetzt gerade um Produkte und wollten jetzt mal gucken, ob wir die Struktur nicht ausdehnen können.
Was für Produkte?
Du kannst aktuell also normale Glasscheiben für Zimmertüren bestellen, aber auch VSGs, ESGs, die mit Duschen eingebaut werden zum Beispiel, lackiertes Glas, Isolierglas, alles quasi. Kannst du online schon im Self-Service bestellen, 24 Stunden rund um die Uhr.
Das ist eine spannende Idee. Ja. Lukas, Dankeschön.
Danke, Julian.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Folgt uns gerne bei Facebook oder Instagram unter 2 Handwerker eine Geschichte.